Liebe Brüder und Schwestern, wir sind in unserer vierten Bibelarbeit versammelt mit dem Thema Barmherzigkeit mit den anderen. Bevor ich unseren heutigen Text lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, möchte ich euch einmal Folgendes vor Augen malen. Jetzt stellt euch mal vor, ich wähle mal ein extremes Beispiel, es kommt die Frau Merkel herein, die derzeitige Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wie würdet ihr da reagieren?
Nehmt ihr doch Platz, bitte.
Ja. Und jetzt stellt euch vor, es käme ein ganz einfacher Bettler herein. Würde da gleich reagieren, als wenn jetzt hier die Bundeskanzlerin reinkommt?
Ja, auch nehmen Platz.
Ja, ich sehe, ihr seid sehr gut bewandert in der Heiligen Schrift. Der Normalbürger würde wohl doch einen kleinen Unterschied machen. Die Frau Merkel oder wer auch dann immer Kanzler oder Kanzlerin ist, mit großem Hofstaat hofieren und ihr den bevorzugten Platz geben. Am besten ganz oben, ganz vorne. Und der Bettler, vielleicht riecht er auch noch und es sieht nicht so ordentlich aus, die Kleidung schmutzig, dem würde man vom natürlichen Empfinden her Platz zuweisen, dass man es nicht so riecht, irgendwo in der Ecke oder soll da hinstehen. Weil wir Christen sind, wollen wir ihn auch nicht hinausschicken. Aber so ganz oben und dass jeder dann auf ihn schaut und vielleicht dann noch auf uns da vorne, die wir so gut gewaschen sind, vielleicht äußerlich. Das würden wir wahrscheinlich nicht tun, von unserem natürlichen Empfinden her. Aber beim Herrn Jesus sind ja die Maßstäbe anders. Und deshalb wollen wir einmal lesen, was Gottes Wort dazu sagt und was hier auch Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus, dazu schreibt. Jakobus 2, Vers 1 bis 13. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und spräche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz, und spräche zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass er solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Soweit das Wort Gottes. Wir haben schon das Beispiel gehört, ein reicher, ein angesehener Mensch kommt hinein und ein Armer. Und wie handeln wir? Machen wir Unterschiede? Es geht um die Unterschiede, die der Mensch von seinem natürlichen Empfinden her machen würde gegenüber anderen Menschen. Macht Gott auch diese Unterschiede? Gott macht auch Unterschiede, aber nicht bezüglich des Äußeren, bezüglich des Standes, bezüglich des Einflusses, den Menschen hier haben, sondern bezüglich des Heilsstandes, ob jemand ihn angenommen hat oder ob jemand ihn ablehnt. Das ist bei Gott entscheidend. Ob jemand Gottes Kind sein will oder diese große Gnade von sich weist. Ob jemand zum Himmel strebt oder sich selber in die Hölle hineinmanövriert durch die Ablehnung seines Schöpfers und Erlösers. Das ist der Unterschied bei Gott. Wie ist es denn bei Menschen? Nun, wir haben gesehen, wir sollen uns frei halten von allem Ansehen der Person, von allem äußeren Ansehen. Prosopon steht hier vom Angesicht, vom äußeren Auftreten. Das ist für Menschen wichtig, bei Gott aber nicht entscheidend. Natürlich dürfen wir nicht verwechseln Folgendes, dass man sagt, Hauptsache hier drinnen, wiedergeboren im Herzen, wie ich nach außen wirke, mich kleide, mich gebe, ob ich jetzt angezogen oder nicht so gut angezogen oder vielleicht sogar halbnackt in die Versammlung komme, ist alles egal, Gott schaut nur das Herz an. So einfach ist auch nicht, denn das, was innen ist, wird auch nach außen sichtbar. Wenn jemand bekehrt ist, wird er auch keinen Anstoß erregen wollen in der Gemeinde, keinen unnötigen Anstoß. Wenn jemand aber arm ist und sich keine guten Kleider leisten kann, dann sollen wir da auch Verständnis haben und ihn nicht ausschließen. Also wir müssen hier durchaus differenzieren, aber grundsätzlich gilt, das Herz ist entscheidend. Nun aber die Frage, wir gehen jetzt der Reihe nach vor. Liebe Brüder ist die Anrede, auch nachher nochmal, meine lieben Brüder. Jakobus schreibt also hier an Brüder, natürlich auch an Schwestern, das ist immer eingeschlossen in der Anrede, und spricht also zu Christen. Und bei Christen soll es eben nicht so sein wie in der Welt. Deshalb die Anrede, liebe Brüder. Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Es ist immer interessant in der Bibel und wichtig, wie der Herr Jesus Christus bezeichnet wird. Auch in der Offenbarung finden sich immer nähere Kennzeichnungen seines Wesens. In den Sendschreiben ist jedes Mal eine andere Kennzeichnung hinzugefügt zu dem erhöhten Herrn. Und so auch hier, hier wird Jesus bezeichnet als der Christus, also der Messias, der Retter, der Erlöser und gleichzeitig unser Herr der Herrlichkeit. Herrlichkeit, griechisch Doxa. Das ist auch mit Ehre zu übersetzen. Aber es kennzeichnet den Lichtglanz Gottes, den kein Mensch erreichen kann. Und dieser Lichtglanz, der kann auch in das Innere des Menschen gelangen durch die Wiedergeburt und dann auch nach außen strahlen, aus dem erneuerten Herzen des Christen. Die Herrlichkeit, die besitzt der Vater. Und sie wird sichtbar im alten Bund, in dem der Vater, in dem Gott erschienen ist, auch der Sohn war schon gegenwärtig, auch der Heilige Geist von Anfang an in der Bibel, aber dann insbesondere in der Feuersäule und Wolkensäule, die vor Israel vorangezogen ist beim Auszug aus Ägypten und das Volk Gottes geführt hat ins verheißene Land Kanaan. Durch die Wüste hindurch, durch alle Bedrängnis hindurch. Die Herrlichkeit Gottes ist mit ihnen gezogen. Und die Schechinah Gottes, der Lichtglanz des Herrn, ruhte dann auch über der Bundeslade in der Stiftshütte und später im Tempel. Gottes Herrlichkeit. Und sie wird immer wieder sichtbar, auch in der Größe seiner Schöpfung, in der Größe seines Erlösungswerkes, in der ganzen Heilsgeschichte, schon im Alten Bund und auch natürlich im Neuen Bund. Und sie wird sichtbar in seinem Sohn Jesus Christus insbesondere. Und da ist ein Ereignis vor der Kreuzigung besonders hervorzuheben, als der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung ist und die Jünger einige Augenblicke sein wahres Wesen erkennen dürfen, noch vor der Auferstehung, wo dieser Lichtglanz sich auf ihn legt, sein Angesicht strahlend wird, wie ein unbeschreibliches Licht und die Kleidung auch weiß wie die Sonne. Das ist die Verherrlichung, die Verklärung, der Lichtglanz Gottes auf seinem Sohn. Und dann auch, wo Gott in der Wolke erscheint, Gott der Vater, und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören, so auch schon bei der Taufe. Ihn habe ich erwählt. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Immer wieder ist Gottes Lichtherrlichkeit in diese Welt eingebrochen, eingedrungen und hat deutlich gemacht, es gibt mehr als diese sichtbare, vergängliche, geschaffene Welt. Die ewige Lichtwelt Gottes steht über dem. Und dann vollends in der Auferstehung ist es deutlich geworden, Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat den Tod überwunden. Unbeschreibliches Licht ist mit seiner Erscheinung verbunden. Vor allem, wenn er dann auch wiederkommt in der Herrlichkeit, auf den Wolken des Himmels. Gott besitzt Herrlichkeit, der Sohn besitzt Herrlichkeit, der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Gott gibt diese Herrlichkeit aber auch den Seinen anbruchsweise, Anteile davon. Nicht seine völlige Herrlichkeit, aber Herrlichkeit ist es, wenn er durch seinen Geist in unserem Herzen wohnt und die Finsternis vertreibt, uns von der Sünde reinigt, uns frei macht vom Gesetz des Todes und uns bewahrt vor dem zweiten Tod, der ewigen Verdammnis. Denn die, die zum Herrn gehören, sie werden nicht ewige Pein erleiden müssen im zweiten Tod, der die ewige Verdammnis ist, Offenbarung 20. Und weil nun Christus, Jesus, der Herr der Herrlichkeit ist, müssen wir darauf achten, dass wir nicht auf das Äußere schauen der Person, sondern auf das, wie jemand im Glauben steht, ob jemand Anteil hat an dieser göttlichen Herrlichkeit, ob er ein Gotteskind ist. Freihalten von allem Ansehen der Person. Und nun, Jakobus ist ja immer sehr konkret, das Wort Gottes überhaupt, sehr konkret und bringt hier Beispiele. Wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Zwei Personen unterschiedlicher Art, aber nur im Aussehen. Beide sind Geschöpfe Gottes. Vielleicht sind auch beide Kinder Gottes. Das wird hier nicht näher gesagt, ob es jetzt Christen sind oder nicht. Es können auch Leute von der Straße sein, ein Honoratior, ein Politiker, vielleicht ein berühmter Wissenschaftler, der da kommt. Und alle fallen vor ihm nieder und sagen, so ein Mann besucht uns. Es gibt hier eine große Gefahr, dass man solche Menschen dann über andere stellt. Über den einfachen Bettler, vielleicht über ein Kind, das da kommt und auch nicht so auffällt, höchstens wenn es schreit, das stört dann vielleicht sogar noch. Machen wir da Unterschiede? In Galater 3, Vers 28 lesen wir, es ist nicht mehr Jude noch Grieche, nicht mehr Sklave noch Freier, nicht mehr Mann noch Frau, sondern ihr seid alle eins in Christus Jesus. Das heißt nur nicht, dass die Unterschiede der Geschlechter aufgehoben sind, auch nicht, dass die Standesunterschiede einfach so hinweggefegt sind. Es wird weiterhin Arme und Reiche geben, auch in den Gemeinden. Es gibt auch Arbeitslose, die können dann auch nichts dafür, wenn sie arm sind, wenn sie arbeiten wollen und keine Arbeit finden. Also Unterschiede wird es immer geben, aufgrund des persönlichen Lebensschicksals auch heraus. Und auch Juden und Griechen werden nicht gleich sein, unterschiedliche Völker. Aber doch sind sie alle eins in Christus aufgrund der Erlösung, aufgrund seiner Gnade. Und deshalb sollen wir auch keine Unterschiede machen. Jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Kind Gottes. Jeder, der wiedergeboren ist durch seinen Geist, der Buße getan hat über seine Sünden. Und wir dürfen da nicht sagen, der steht über dem anderen oder der andere hat mehr zu sagen, weil er vielleicht mehr Geld hat in der Gemeinde, mehr Einfluss wahrnehmen kann. Kann vielleicht mehr spenden als der andere, deshalb achte ich ihn höher, auch eine Gefahr. Messen wir auch vielleicht mit zweierlei Maß. Ich habe mal mitgewirkt und mitveranstaltet einen Kongress 1996, Reformation heute. Und das würde ich heute nicht mehr machen, was ich damals gemacht habe. Wir haben damals Redner eingeladen, Professor so und so und Doktor so und so und Pfarrer so und so. Alle mit Titeln, und dass die Leute kommen sollen. Ja. Und es sollte ein Buß- und Erweckungskongress sein, Reformation, heute in den Kirchen, in den Freikirchen. Und unter dem Strich ist wenig dabei herausgekommen, muss ich sagen. Der Professor so und so hat seine Thesen verkündigt und der Pfarrer so und so. Und es waren, ich will jetzt nicht über den Herzenszustand urteilen, es waren mehr die Titel im Vordergrund, als, sage ich mal, das wirklich Hingegebene an den Herrn, dass man wirklich gemerkt hätte, da brennt jemand für den Herrn. Und will wirklich ringen, dass hier Erweckung geschieht. Es waren mehr Fachvorträge akademischer Art und es hat letztendlich intellektuell vieles gebracht. Aber diese Buße, diese Bußbewegung ist daraus bis heute jedenfalls noch nicht entstanden. Wenn ich es noch einmal zu tun hätte, dann würde ich einfache Brüder einladen zum Reden, wo ich den Eindruck habe, Die gehen wirklich auf dem schmalen Weg, die sind wirklich hingegeben an den Herrn. Da geht es nicht um intellektuelle Besserwisserei, sondern um Herzenshingabe und Erneuerung. Ohne dass ich jetzt über diese Personen, die damals geredet haben, urteilen will, aber ich habe daraus gelernt, wir wollen nicht auf die Titel schauen, sondern, soweit es uns geschenkt ist, auf das Herz. Das kann natürlich letztendlich nur der Herr. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an, 1. Samuel 16, Vers 7. Und doch können wir auch sehen an den Früchten, ob jemand ein hingegebener Diener des Herrn ist, ob er auch bereit ist, den Leidensweg für den Herrn zu gehen. Ausgestoßen sein, verachtet sein, Absonderung. Die damals geredet haben, sind überwiegend Leute, die auf dem Weg der Anpassung heute gehen, die sogar führend sind in der Weltallianz zum Teil, ich nenne jetzt keine Namen. Und da wundert mich nicht, dass jetzt keine Bußbewegung in der Wirkung daraus erwachsen ist. Man passt sich an, sogar mit der UNO arbeitet man zusammen. Wie kann da eine Absonderung in der Wirkung wirklich geschehen? Weg von solchen Richtungen. Ja, das sind Unterschiede, die ich auch leider gemacht habe und ich habe wieder daraus lernen müssen. Und vielleicht lernen wir auch daraus, dass wir gerade vielleicht im Armen den Herrn leuchten sehen, seine Herrlichkeit erkennen. Denn wie ist es denn mit dem Herrn Jesus selber? Der Herr Jesus, war er ein reicher Mann oder war er so im äußeren Auftreten arm? Er war ein Wanderprediger. Er war geboren worden in einem Stall, nicht in einem großen Hotel oder Palast. Oder eine Grotte, ja, je nachdem. In Nazareth, in Bethlehem, Entschuldigung, aber in Nazareth aufgewachsen als Sohn des Zimmermanns. Das war auch nicht gerade der reichste Beruf. Die Zöllner hatten wesentlich mehr Einkommen. Und ja, er war von Anfang an verachtet. Maria wurde vorgeworfen, das sei ein uneheliches Kind und all diese Dinge. Und dann hatte er nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Die Füchse haben Höhlen oder Gruben und die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen könne. Und dann dieser schmachvolle Tod am Kreuz. Jesus hat nach dem äußeren Anschein sehr gering gewirkt. Und doch war in ihm die größte Herrlichkeit aller Zeiten verborgen und wurde an besonderen Momenten offenbart, so auf dem Berg der Verklärung, wie ich schon erwähnt habe. Ja, ich lese dazu noch aus 2. Korinther 8, den Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist der Schlüssel, auch um das zu verstehen, was hier Jakobus schreibt. In Vers 5 nämlich, hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Es geht nicht darum, ob wir materiell reich sind, sondern ob wir den Herrn lieb haben. Dann sind wir erwählt. Es heißt nicht, dass die Armen, die nicht an Jesus glauben, automatisch erwählt sind. Es gibt ja heute Befreiungsbewegungen im Weltkirchenrat, auch in der Politik, wo dann gesagt wird, selig sind die Armen. Das wird aus dem Zusammenhang gerissen. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, selig sind die geistlich Armen, die sich ihrer Abhängigkeit vom Herrn bewusst sind. Die sind selig. Natürlich stößt er auch Wehrufe über die Reichen aus, die die Armen vergessen, die nur an sich denken, die Gott vergessen über ihrem Reichtum. Die können nicht selig werden. Die Armen sind aber nur erwählt, wenn sie im Glauben reich sind. Das wird hier nochmal ganz deutlich in Jakobus 2, Vers 5. Nun gehen wir nochmal zurück zur Situation. Ein Reicher kommt hinein, ein Armer kommt hinein. Den Reichen bietet man ganz herauf an die Tafel, neben den Gastgeber. Und den Armen, zu dem sagt man, so steht es hier, stell du dich dorthin, vielleicht da an der Tür, da ist noch ein Plätzchen frei, möglichst weit weg von mir, will mit dir im Grunde nichts zu tun haben. Aber so soll es bei uns nicht sein, liebe Geschwister. Oder man sagt sogar, setz dich unten zu meinen Füßen, an dem Fußschemel. Und da hat es gerade im alten Israel nicht so gut gerochen, weil man hat Sandalen getragen, die Füße waren nicht immer gewaschen. Und er musste praktisch im Gestank der Füße sitzen. So ist dieses drastische Beispiel hier von Jakobus gewählt. So kommt zu seinem eigenen Dreck noch der Dreck der Füße der anderen. So abgeschoben hat man diese Menschen. Aber Jesus selber war arm. Er selber hat den geringsten Weg für uns gewählt, damit wir reich würden, nämlich geistlich reich, gerettet durch seine Barmherzigkeit. Ja, in 1. Korinther 1 wird ja auch gesagt über die Torheit des Kreuzes. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Achten wir auf äußere menschliche Weisheit oder achten wir die Torheit des Kreuzes, was die Menschen als Torheit sehen. In Wirklichkeit ist es göttliche Weisheit, weil er diesen Lösungsweg für uns gewählt hat. Und so heißt es etwa in 1. Korinther 1, Vers 25, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Wir haben auch auf unserer ersten Ausgabe der Zeitschrift Der schmale Weg hinten eine Suchanzeige gesucht. Werden einfache Jünger Jesu Christi, die sich in den Dienst nehmen lassen, die nicht nach kirchlicher oder staatlicher Anerkennung suchen, sondern bereit sind, dem Herrn zu dienen. Das war ganz bewusst gewählt, weil heute auch viele Bibelschulen nach staatlicher und kirchlicher Anerkennung suchen, weil sie nur dann mit diesen Abschlüssen anerkannte Dienste tun können. Von wem anerkannt? Von auch zum Teil liberalen Kirchen. In Jakobus 2, Vers 6 lesen wir, ihr aber habt dem Armen Unehre getan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Reiche üben Gewalt. Wir sehen das immer wieder in der Heiligen Schrift, dass Menschen, die äußerlich reich sind, den Armen Unrecht tun und sie gewaltsam verfolgen. Das ist den Aposteln so ergangen. Wir finden mehrere Beispiele in der Apostelgeschichte, etwa in Kapitel 16, als Paulus in Philippi ist und eine Wahrsage macht, die einen dämonischen Geist hat, ruft den Apostel nach, das sind Diener des Höchsten, und die Apostel gebieten ihr, beziehungsweise dem Geist, der in ihr wohnt, schweig, und sie kann nicht mehr wahrsagen. Und als nun ihre Besitzer sehen, dass ihnen ein florierendes Geschäft verloren geht, da entbrennt ihr Hass gegen diese Männer Gottes und sie lassen sie verfolgen. Genauso geschieht es in Ephesus, als die Goldschmiede, die von diesen Götzenbildern leben, der Diana, der Epheser, als sie merken, wo der wahre, der einzig wahre Gott verkündigt wird, da können sie nicht mehr an ihren Götzen Geld verdienen und sie verfolgen die Apostel, insbesondere Paulus. Und es entsteht ein riesiger Volksauflauf. Ephesus ist übrigens die Stadt, wo im Jahre 431 nach Christus das bekannte Konzil stattfand, in dem Maria zur Theotokos, zur Gottesgebärerin erklärt wurde. Und wo die Bevölkerung gefordert hat, wir wollen wieder eine Muttergottheit, so wie früher die Diana. Und das ist bis heute im Katholizismus lebendig geblieben. Diese Dominanz der Maria über dem Jesuskindlein, eine unbiblische Verkehrung. Wir achten Maria hoch als die Mutter Jesu, aber sie hat keine Erlöserfunktion. Heute will man sie sogar per Abstimmung in der katholischen Kirche zur Miterlöserin erklären. Welcher Frevel. Nein, Jesus allein soll es sein. Er allein ist der Weg zum Vater. Aber die Reichen üben Gewalt gegen die Jünger Jesu. Nicht alle Reiche, es gibt natürlich auch reiche Menschen, auch in der Gemeinde, die ihr Geld für das Reich Gottes einsetzen, die Gutes tun mit ihrem Besitz, die es mit den Armen teilen. Sie haben es sich verdient durch Fleiß, durch Mühe und sie setzen es ein zur Ehre des Herrn, zum Segen der Menschen. Aber oftmals ist es eben so, dass Reiche nicht Gott dienen, sondern im Götzen Mammon und damit verloren gehen. Es heißt deshalb hier, verlästern Sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist. Wann wird denn der Name des Herrn über uns genannt? Bei der Taufe.
getauft auf den Namen Jesu oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer nicht demgemäß auch lebt und einen christlichen Wandel führt, er verlästert diesen Namen, den guten Namen des Heilandes. In Vers 8 lesen wir: Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Das ist das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man muss genau lesen, es steht nicht da, liebe dich selbst, denn uns selber lieben wir von Natur aus ohnehin. Das sagt uns schon die gefallene Adamsnatur. Aber wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst, wie wir uns selbst schon von unserer gefallenen Natur her lieben. Wir brauchen nicht aufgerufen zu werden, uns selber zu lieben. Natürlich sollen wir uns auch nicht in dem Sinne verachten, dass wir jede Würde in unserem Leben verlieren oder uns nicht annehmen können, so wie wir sind. So ist es nicht gemeint. Aber wir werden nicht aufgefordert, unser eigenes Ich noch mehr zu steigern, in uns selber verliebt zu sein, wie der Narzisst, dieser Jüngling aus der griechischen Mythologie, der sich im Spiegelbild des Sees betrachtete und so erstarrte, dass er nicht mehr wegkam davon. Nein, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist das königliche Gesetz. Warum königlich? Nun, es ist vom König erlassen, von Gott, dem Höchsten, dem König aller Könige und von Jesus Christus, Gottes Sohn. Und Gott hat in seinem Sohn dieses Gesetz erfüllt, indem der Sohn ans Kreuz ging und Liebe geübt hat bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Für dich und für mich. Ein königliches Gesetz. Auch deshalb königlich, weil es alle Gebote umfasst und in sich schließt und erfüllt. Alles ist erfüllt im Liebesgebot. Aber die Liebe ist keine Allerweltsliebe oder keine unkonkrete Liebe, sondern sie wird konkret, indem die Gebote in ihr erfüllt werden. Römer 13, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wer liebt, der tut dem Nächsten nichts Böses, der bestiehlt ihn nicht, der betrügt ihn nicht, der bricht nicht in seine Ehe ein, der tötet ihn nicht. Was wäre das für eine Liebe, wenn ich alles dieses nicht halten würde? Wenn ich dem Nächsten schaden würde? Nein, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Das königliche Gesetz, das alle Gebote umfasst. Königlich ist es auch, weil es aus freier Gnade geschenkt wird, aus Gnade und Barmherzigkeit, die Liebe. Wir können Liebe nicht erzwingen. Was wäre das für eine Liebe, die erzwungen ist? Es gibt Fälle, ich habe selber gehört, wo junge Männer zu Mädchen gesagt haben, wenn du mich nicht liebst, wenn du mich nicht heiratest, dann bringe ich mich um. Ist das Liebe? Nein, es ist Erpressung. Es hat nicht das Geringste mit der Liebe Gottes zu tun und auch nicht mit menschlicher Liebe, die echt ist. Liebe kann nur geschenkt werden, so wie Gott uns geliebt hat. So lasst uns ihn wieder lieben. So lasst uns auch unseren Nächsten lieben. Nicht mit einer zwingenden Liebe, sondern mit einer herzlichen Liebe, die der Geist Gottes in unseren Herzen wirken möchte. Nun kommt ein sehr ernster Satz. In Vers 9 wird nochmal wiederholt zunächst: Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Wer also Unterschiede macht in der Gemeinde der Erlösten zwischen höherem und niedrigerem Stand, der begeht Sünde. Wir sollen nicht das Äußere ansehen, wie es die Welt tut, sondern Gott sieht das Herz an. Und so sollen auch wir urteilen, nicht nach dem äußeren Anschein. Nicht, ob jemand schöner oder größer oder reicher ist oder mehr Gaben hat, sondern, ja, wie steht er zum Herrn Jesus? Tut er Gutes im Namen Jesu? Ist es ein hingegebener Christ? Und auch wenn jemand noch kein Kind Gottes ist, sollen wir ihn auch lieben, zum Herrn hinlieben, einladen in die Gemeinde der Erlösten. Welche Gnade, welches Vorrecht. Sehr wichtig ist auch der Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Ist uns der Ernst dieser Aussage Gottes bewusst? Es mag mancher sagen, ich habe noch nie ein Gebot übertreten. Ich habe noch nie jemand umgebracht, noch nie gestohlen, aber hast du auch noch nie gelogen? Hast du noch nie etwas Schlechtes gedacht? Wer ehrlich ist, wird zugeben müssen, dass er es doch schon getan hat. Und wenn man Beispiele aus der Welt nehmen, man kann 100.000 Kilometer unfallfrei fahren, aber wenn man einmal die Böschung durchbricht, dann ist es um einen geschehen. Oder man kann viele Jahre der Ehepartnerin die Treue gehalten haben. Wenn man einmal die Ehe gebrochen hat, dann ist sie gebrochen und sie kann nur durch die Vergebungsbereitschaft der Frau, durch die Versöhnung wiederhergestellt werden. Es braucht eine Buße, eine Umkehr und auch die Versöhnungsbereitschaft beim anderen. Ja, zerbrochene Beziehungen können heilen, aber müssen sie erst zerbrechen? Eine sehr ernste Frage, gerade in der heutigen Zeit. Man kann auch sagen, ich habe noch nie gestohlen. Und wenn man dann doch einmal etwas hat mitgehen lassen, wie man heute so beschönigend es bezeichnet, dann ist man doch schuldig geworden und ist ein Dieb. Es gab über 600 Gebote im mosaischen Gesetz und im Judentum zur Zeit Jesu. Keiner konnte alle halten. Und deshalb brauchen wir den Erlöser, Jesus Christus. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt und gibt uns Anteil an seiner vollkommenen Gerechtigkeit, wenn wir im Glauben dies erfassen, wenn wir völlig auf ihn vertrauen und in Gemeinschaft mit ihm leben. Christus in uns, das Geheimnis der Gottseligkeit. Und der Jakobusbrief bringt Beispiele, wenn man ein Gebot übertritt. Das heißt dann, denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Nun mag man sagen, das Töten, das ist ja noch schlimmer als das Ehebrechen. Aber wenn wir es im Sinne der Bergpredigt Jesu auslegen, dann sehen wir, dass Töten ja schon im Herzen beginnt, mit dem Hassen, mit den schlechten Gedanken über Menschen, mit Neid und Eifersucht. Da fängt schon das Töten an. Und wer ist da noch nicht schuldig geworden? Jeder prüfe sich selber vor Gott. Wir sehen, wie sehr wir den Erlöser brauchen. Wie der Weg der Bibel vom Berg Sinai zum Hügel Golgatha führt. Nun hören wir weiter. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Und das ist die bessere Gerechtigkeit der Jünger Jesu Christi, wie sie in der Bergpredigt uns geschildert wird. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes gelangen. Und die bessere Gerechtigkeit, das heißt, dass wir aus Liebe heraus handeln und nicht nur äußere Gebote erfüllen, sondern von Herzen dem Nächsten Gutes tun. Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen. So einfach lässt sich zusammenfassen in der goldenen Regel Matthäus 7, Vers 12. Frag dich, was hättest du gern, dass andere dir tun? Und das tu auch ihnen. Tu es aus Liebe zum Herrn und zum Nächsten. Und nun kommt ein abschließender Vers von diesem Abschnitt. Es heißt nun, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit Gottes heißt Begnadigung von unserem Todesurteil. Wir werden freigesprochen, obwohl wir Verurteilte sind aufgrund unserer Sünde, die uns allen anhaftet. Keiner ist gerecht, alle haben gesündigt, lesen wir in Römer 3 und die Erfahrung bestätigt es. Es gab in meiner Heimatstadt Pforzheim am Ende des Krieges folgende Situation. Es hat noch ein fanatischer Deutscher, ein Nazi, einen Franzosen erschossen. Und die Franzosen waren so empört, dass der Oberbefehlshaber sagte, das muss gerecht werden. Für diesen erschossenen Landsmann, den Franzosen, müssen mehrere deutsche Soldaten sterben. Und sie suchten einige heraus und es waren überwiegend Familienväter. Es gab damals einen Oberbürgermeister in Pforzheim, gerade eingesetzt worden, und der sagte, lasst diese leben, erschießt mich. Er hat sich für diese Familienväter opfern wollen. Vielleicht nicht wollen, aber er hat sich zur Verfügung gestellt und ist an ihre Stelle getreten. Und was ist geschehen? Der französische Oberbefehlshaber hatte Mitgefühl und war so beeindruckt von dieser Tat der Stellvertretung, dass er ihn leben ließ und auch diese ausgewählten Opfer. Keiner wurde erschossen. Der Krieg war zu Ende. Und das ist ein Abbild, ein menschlich schwaches Abbild für das, was der Herr Jesus in Vollkommenheit für uns getan hat. Stellvertretend für dich und für mich hat er sich ans Kreuz nageln lassen, hat den schmachvollen Tod am Fluchholz erlitten. Verflucht ist, wer am Holze hängt, heißt es im Alten Testament. Und ist dort gestorben. Und da hat er alle deine und meine Schuld und Sünde mit ins Grab genommen. Und indem er siegreich auferstanden ist von den Toten, hat er uns Leben, ewiges Leben geschenkt, allen, die an ihn glauben, die seine Kinder sind. Stellvertretung, Begnadigung. So barmherzig ist Gott, dass er uns alles, alles vergibt, wenn wir es ihm bringen. Die Voraussetzung ist, dass wir es ihm bringen, dass wir es bereuen und Buße tun darüber und sagen, Herr, es tut mir leid, vergib mir, ich kann die Schuld nicht bezahlen. Wer aber so viel vergeben bekommen hat und nicht auch bereit ist, anderen zu vergeben, über den, so sagt uns Gottes Wort hier, wird ein unbarmherziges Gericht ergehen. Und auch dazu liefert uns der Herr Jesus selber ein anschauliches Beispiel im Gleichnis vom unbarmherzigen Schalksknecht, wie er auch genannt wird. Ihm war eine riesige, unbezahlbare Schuld erlassen worden von seinem Herrn. In Geldbeträgen ausgedrückt ein Betrag in Höhe von hunderten Millionen Euro. Er hätte das nie zurückzahlen können. Es war ihm erlassen worden. Er hat keine Schulden mehr gehabt. Und da lief ihm ein anderer Knecht über den Weg, der bei ihm wiederum Schulden hatte, aber im Betrag von ein paar hundert Euro nur. Und nachdem ihm ja alles erlassen worden war, hätte er ihm ja auch alles erlassen können. Aber was tat er, dieser undankbare Mensch? Er ging hin und forderte seine Schuld ein, die ja viel geringer war als das, was ihm erlassen worden war. So grausam, so töricht. Und was geschah? Als das der Herr erfuhr, der ihm alles erlassen hatte vorher schon, da ließ er ihn ins Gefängnis werfen und sagte, du böser Knecht. Und das ist ein Bild dafür, dass der Mensch, der unbarmherzig mit seinem Nächsten umgeht, dass auf den das höllische Feuer der Verdammnis wartet. Oh, lasst uns umkehren und barmherzig sein mit unserem Nächsten, solange es noch möglich ist. Lasst uns nicht auf die Person sehen, sondern den anderen lieben wie uns selbst. Nicht auf das Äußere schauen, sondern auf das Herz. Lasst uns ihn lieben und ansehen mit den Augen Jesu, des Heilands, der Sünder ruft, um sie selig zu machen. Welche Gnade, welcher Segen. Möge der Herr uns gnädig sein, dass wir in seiner Kraft und Liebe ein solches Leben führen dürfen als wirkliche Christen. Amen.